Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir erneut Achim Ertel zu Gast. Es ist jetzt Runde 3 mit dir. Du bist ja schon ausgiebig in der ersten Folge vorgestellt worden. Du bist Österreicher, du bist in 4 Verbindungen drin. Der Babenberg Graz, der Erasmus Graz im ÖCV, der Waldmark Mürzuschlag im MKV und der Josefina im KÖL. Heute ist es so, wir haben jetzt so eine kleine Serie gestartet, die sich mit dem Verbindungshaus und, sagen wir mal, auch dem Investment heraus entwickelt hat. Wir werden heute vor allem über die Themen sprechen, Finanzierungsmöglichkeiten und Risiken beim Immobilienkauf, die da im Raum stehen. Achim, wir haben im Vorfeld über Fälle gesprochen, bei denen ein einziges Immobilienprojekt das Schicksal einer Verbindung oder beziehungsweise auch des eigenen Privatbesitzes völlig verändert hat. Welche dieser Geschichten hat dich selbst so überrascht, dass du sie kaum glauben konntest?
Naja, vor kurzem wurde mir eine Bude präsentiert und mit der Frage, was machen wir jetzt? Da hat sich eine kleine Verbindung tatsächlich einen Keller gekauft, ein Souterrain, ohne zu prüfen, was sie mit diesem Souterrain überhaupt machen dürfen. Also die haben wirklich das gekauft, noch dazu auf Kredit und sind dann draufgekommen, dass sie zwar weder einen Wasseranschluss haben, folglich natürlich auch keine Toilette und darüber hinaus... Das ist scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich auch keine Erlaubnis, dort unten ein Studentenlokal einzurichten, also sprich ein Vereinslokal. Und das Ganze war natürlich ein kompletter Sanierungsfall. Ja? Also der absolute Super-GAU. Ja? Die haben einfach was gekauft, ohne einen Experten beizuziehen, ohne irgendwie ein Nutzwertgutachten durchzulesen oder ohne auch nur zu prüfen, und zu realisieren, dass ich nicht in einen nackten Keller einfach ein Klo einbauen darf. Ja? Beziehungsweise was man jetzt sonst noch alles braucht. Also die sind wirklich sehenden Auges gegen die Wand gefahren. Ja? Und das kann passieren, wenn in einer Verbindung ein paar Gescheiterten sich zusammensetzen und sagen, naja, wir sind Experten für alles, wir können das. Ja? Und es ist halt schiefgegangen.
Oh Gott, was ist denn jetzt so die Konsequenzen, die im Raum stehen? Also die haben ja jetzt wahrscheinlich dann den Kredit, den sie abzahlen müssen.
Ja, richtig.
Die haben diese nicht nutzbare Immobilie.
Ja, richtig. Und die werden es halt wahrscheinlich jetzt da stark unter dem Preis weiterverkaufen müssen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wer so einen Keller braucht. Ja? Und sie sind halt jetzt dann wieder woanders in Miete gegangen, wo, relativ interessant, wo eben eine Couleur-Studentin eigentlich gesagt hat, sie tut etwas Gutes und kauft einen Keller, ist wieder ein anderer Keller, da gibt es ja schon eine Toilette. Und das ist eine kleine, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter Bude, die sich eben 3 kleine, schwache Verbindungen zur Miete teilen. Und das macht eben ein Couleur-Student, eine Couleur-Studentin möglich, indem sie gesagt hat, okay, ich investiere dort, ich sichere eben eine Budeninfrastruktur und da sind die jetzt 3 Verbindungen drinnen. Also so kann man es auch machen.
Ja gut, ist ja noch ein bisschen Happy End mit dabei dann.
Ja, es ist noch gut ausgegangen, aber eigentlich unfassbar. Die kaufen das einfach, ohne sich irgendetwas anzuschauen, ja.
Ja, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Das macht mich ein bisschen sprachlos.
Ja, macht mich auch.
Aber ein Keller ist ja jetzt am Ende aber auch nicht so teuer wie eine Wohnung und wie ein ganzes Haus.
Ja, ja. Ne?
Also das ist ja wahrscheinlich dann auch, also das der finanzielle Schaden, klar, es werden wahrscheinlich ein paar tausend Euro sein durch den Minderverkauf, aber es ist jetzt hier nicht so, dass da der Vorstand in die Privatinsolvenz gehen muss.
Nein, das nicht. Und wie gesagt, darauf kommen wir, glaube ich, noch später zu sprechen, auf die Haftungen des Vorstandes.
Mhm. Dann lass uns noch mal nach diesem schrecklichen Fall auch mal darüber sprechen. Warum hängen denn eigentlich Identität, Kultur und Zukunftsfähigkeit einer Verbindung heute so eng mit der eigenen Immobilie zusammen?
Naja, weil es ein Kristallisationspunkt ist, weil es auch emotional stärker aufgeladen ist, wenn es mir gehört, wenn es der Verbindung gehört, als wenn es nur eine Mietbude ist. Ja? Mhm. Wo ich vielleicht, wie gesagt, es gibt alte Mietverträge, die ziemlich wasserdicht sind. Ich glaube nicht, dass man heutzutage von einem gewerblichen Vermieter einen unbefristeten, wasserdichten Mietvertrag bekommt für eine Studentenbude, die Lärm entwickelt. Ja? Mhm. Das glaube ich eben nicht.
Kleiner Tipp für unsere Zuhörer. Das ist alles in der Folge 2 bzw. Runde 2, die wir auch aufgenommen haben, haben wir das ja schon besprochen. Also alle, die das interessiert, was der Achim gerade gesagt hat mit den Mietverträgen, einfach die Sendung hören, weil wir gehen heute nicht so stark in die Tiefe zu dem Thema.
Mhm. Ja.
Dann lass uns auch mal direkt einsteigen über die Finanzierungsmöglichkeiten, weil wir haben ja schon über Kredite gesprochen.
Ja.
Lass uns einmal ganz klar machen, was müssen Verbindungen über Banken wissen, wenn sie finanzieren wollen. Das ist ja nicht immer so der Glücksfall, dass da ein reicher Alter herkommt, der einem das Haus kauft und sagt, könnt ihr dann später haben. Gibt jetzt ein paar Auflagen, aber nutzt das mal als Verbindungshaus. Was unterscheidet denn gerade Verbindungen, Vereine oder Körperschaften fundamental von Privatpersonen?
Na, fundamental eigentlich wenig. Du musst einfach eine Bonität darstellen können. Und das ist bei einem Verein eben der Vereinsvorstand. Und wenn man das mit den Banken betrifft, du musst einfach, bevor du etwas kaufst, dir ein paar Berater auswählen. Du brauchst einen Finanzierungsexperten. Entweder du hast den in-house, also du hast irgendeinen Kartellbruder, Bundesbruder, der sich da sehr gut auskennt. Da muss man aber auch ein bisschen kritisch sein. Genauso wie auch beim Juristen, den man unbedingt braucht. Es nutzt mir ein Top Arbeitsrechtsjurist nichts, der Arbeitsrecht, Konsumentenrecht, weiß ich nicht, Eherecht macht, wenn es um Immobilien geht. Ja? Das heißt, du brauchst einen spezialisierten Juristen für Immobilienrecht, du brauchst einen Finanzierungsexperten, das muss nicht unbedingt ein Bankbeamter sein, es gibt tatsächlich seriöse, gute Kreditvermittler, die das irrsinnig gut können. Da muss man sich aber ein bisschen herumhören, wer ist seriös und gut. Und wer schaut eigentlich nur auf die eigene Provision? Du solltest dich mit einem Steuerberater kurz unterhalten, was heißt das steuerlich, was ist eine Abschreibung, was zahlst du wie, vor allem wenn du weitervermietest, wenn du nur selbst benutzt, ja, dann ist das eigentlich relativ klar. Und bevor du dir eine größere Immobilie ansiehst, solltest du in jedem Fall auch einen Bauexperten zur Hand haben. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der Diplom-Ingenieur, der im Vorstand eines Baukonzerns sitzt und dort irgendwas für irgendwas zuständig ist. Der ist möglicherweise nicht der beste Experte, der dir einen Keller anschaut und dir sagt, welche Art von Schimmel das ist und wie du den trocken kriegst. Ja, mhm. Da ist vielleicht ein erfahrener Handwerker besser als irgendein dreifacher Akademiker, der einfach schon selbst 30 Keller saniert hat. Ja, also du musst dir das Mauerwerk anschauen, du musst dir die Elektrik anschauen, du musst dir die Wasserleitungen anschauen, die Fenster, das Dach. Und dafür brauchst du Leute, die wirklich sich selbst auskennen und auf Baustellen zu Hause sind. Ja, und diesen Expertenstab sollte man sich einmal als allererstes zulegen. Und wenn man dann also den Finanzierungsexperten hat, dann muss man halt schauen, was die Banken haben wollen. Nur grundsätzlich, Banken wollen Geld hergeben und man ist ein bisschen im Vorteil bei einer Immobilienfinanzierung, weil da ist ja die Immobilie da. Ja? Mhm. Da muss man mal überlegen, was habe ich Eigenkapital? Und so die goldene Regel, 20-30% sollten es schon sein. Ich denke, als Studenten, als Verein ist es natürlich ein bisschen strenger als wie für einen Privaten, da wären 30-40% Eigenkapital, glaube ich, schon gut. Aber das sagt der Finanzierungsexperte, weil ich weiß nicht, vielleicht gibt es dort irgendwo eine Bank da draußen, die gerne Immobilien für Vereine finanziert. Also das ist eben das Spezialwissen, wo man sich auf Spezialisten auf die zurückgreifen soll, unbedingt bitte. Ja? Und also ich habe mal ein bisschen zusammengeschrieben auch, was Banken wissen wollen, beziehungsweise welche Unterlagen braucht ein potenzieller Immobilienkäufer, dass er eine richtige Kaufentscheidung treffen kann. Das ist also das Erste, wenn ich jetzt sage, ich habe also das Objekt bereits ausgewählt oder mal avisiert, was möchte ich da einholen. Da geht's, das Erste ist immer der aktuelle Grundbuchsauszug. Weil es ist mir nicht nur einmal passiert, dass der an mich herangetreten ist und gesagt hat, er möchte etwas verkaufen, eigentlich gar nicht der Eigentümer war. Das klingt jetzt skurril, ist aber so. Ja, der sagt, ich möchte Sie beauftragen, Sie sollen das verkaufen oder was auch immer. Und dann komme ich drauf, dass im Grundbuch eigentlich noch die Mama steht. Mhm. Ja, oder der Onkel. Oder dass er zwar schon drinnen steht, aber nur zur Hälfte und ich letztendlich dann die zweite Hälfte auch brauche, um die ganze Immobilie erwerben zu können oder vermitteln zu können. Ja? Und man glaubt gar nicht, was einem, wie viele Eigentümer ihr eigenes Grundbuch nicht kennen. Oftmals ist dann auch noch eine Dienstbarkeit drinnen.
Wo findet man denn den Grundbuchauszug?
In Österreich beim Bezirksgericht. Da kriegt es eben das Grundbuch und dort kann man hingehen. Man kann es aber mittlerweile auch online kaufen. Grundbuchsauszug kostet 10 Euro. Da braucht man aber die genaue Adresse natürlich. Kann man sie online runterladen. Und weil da weiß ich wirklich, verbürgt und letztendlich, was im Grundbuch steht, gilt, ist der, mit dem ich jetzt überhaupt rede, eigentlich der Eigentümer. Ja? Beziehungsweise gibt es nicht eine laufende Exekution oder ein Versteigerungsverfahren? Ja? Ja. Gibt es irgendwelche Pflichten, die dieses Grundstück hat? Ja? Also das ist für mich immer der allererste Schritt. Also wenn man diese 10 Euro nicht investiert, dann ist eigentlich alles schon ziemlich fragwürdig.
Das ist das Sparen an der falschen Stelle. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn du im Supermarkt bist. Da geht es immer so, die Leute entscheiden sich bei den Produkten meistens für das mehrere Euro teurere Gegenprodukt, gehen dann aber in die Kasse und sparen bei den Tüten und haben dann diese reißenden, völlig überladenen
Tüten,
wo dann alles auf den Boden knallt. Und
völlig richtig. Ich bin übrigens so ein Typ. Ja, ich bin so ein Typ, ja.
Dafür hast du den Grundbuchauszug.
Dafür habe ich den Grundbuch. Richtig,
so ist
es.
Auf.
So ist es, weil ich bin ja der Immobilienexperte und daher weiß ich da, was wichtig ist. Ja? Aber meine Einkäufe, die schleppe ich immer angetürmt und dann stecke ich mir noch was in die Barberjacke hinein. So marschiere ich dann nach Hause, weil mir die 30 Cent für die Tasche zu viel sind. Ja?
Aber in der Barberjacke kannst du ja hinten in der Hasentasche, kannst du ja 8 Tassen Bier ungefähr reinschieben.
Das ist ja, das wird auch ständig so gemacht. Ja, schaut zwar ein bisschen komisch aus, wenn ich dann durch die Straßen marschiere, aber so mache ich das, ja. Und so hat jeder halt seine Schwächen. Ne?
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Also eins, was immer wichtiger wird, ist nämlich der Energieausweis. Das ist nämlich etwas, das es vor 20 Jahren herum nicht gab. Die Europäische Union, unser großer Freund, hat gesagt, wir müssen mehr auf die Nachhaltigkeit schauen. Banken verlangen den Energieausweis. Der kostet ein paar hundert Euro beim Haus. Ohne Energieausweis wird es schwierig mit der Finanzierung. Das geht immer mehr in diese Richtung. Und wenn du einen Energieausweis hast, der dir eine schlechte Wärmedämmung ausweist, dann kann es sein, dass du auch schlechtere Kreditkonditionen kriegst. Ja? Abgesehen davon ist der Energieausweis immer ein Hinweis und ein Dokument von einem Experten. Wie ist das Haus tatsächlich gedämmt? Nicht nur das, was dir irgendjemand erzählt. In welchem Zustand sind die Fenster? In welchem Zustand ist das Dach? Bei uns teilweise gibt es dann auch Vorschläge, wie man das energetisch sanieren könnte. Ja? Und das kostet teilweise auch sehr viel Geld. Das heißt, wenn man ein Haus kauft, das energetisch extrem schlecht ist, dann ist klar, dass ich in Zukunft sehr hohe Heizkosten habe oder eventuell in 10 Jahren auch durch den Gesetzgeber gezwungen werde, hier etwas zu tun. Meine Bamberg-Graz, hat sich aber auch halb zwangsweise eine mehrere 10.000 Euro teure Wärmedämmung geleistet bzw. leisten müssen. Und die wird sie erst in 20 Jahren wahrscheinlich einmal abgezahlt haben. Ja, das hat die Hausgemeinschaft, weil wir im Verbund mit einem Hochhaus sind, das ist auch sehr komisch, ist aber so, hat sich das so ergeben. Wir haben auch sehr viele Förderungen bekommen. Die genaue Abrechnung, auf die warten wir jetzt seit einem Jahr. Aber wie gesagt, das wertet unsere Immobilie langfristig auf. Mhm. Und zukünftig, wenn die Wärmedämmung nicht passt, um es ganz vereinfacht zu sagen, ist die Immobilie deutlich weniger wert und weniger kreditwürdig. Also Energieausweis ist einmal das Um und Auf, ist in Österreich auch gesetzlich vorgeschrieben. Das Weitere ist, in Wien kann man das online gratis einsehen, der Flächenwidmungsplan. Ja? Also ich muss schon wissen, ist das überhaupt Baugrund, wo das Haus draufsteht? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, weil man sagt, naja, warum soll das nicht Baugrund sein? Ganz einfach, bei Innengebäuden kann das schon eine Gartenwidmung sein und die Immobilie ist ein Altbestand. Das heißt, der steht dort und das heißt, wenn du diese Immobilie abreißt, dann ist sie weg. Dann darfst du dort nie wieder was bauen, weil es gartengewidmet ist im Innenhof. Ja, das kann so eine L-förmige Nase quasi in die Innengärten sein, die sich als Bude gut eignen würde. Das heißt, da kannst du nichts niederreißen, sondern da musst du jeden Stein so lassen, du kannst es innen ausbauen. Ja, das heißt Flächenwidmung oder auch wie hoch darfst du ausbauen oder darfst du überhaupt was ausbauen, ist einmal gratis und absolut notwendig. In der Regel gibt es da auch keine Überraschungen, sollte man aber eingesehen haben. Und dann natürlich, in Österreich braucht man da die Genehmigung des Eigentümers, würde ich mir schon gerne den Bauakt einsehen. Der ist dann wieder auf der Baupolizei, entweder bei der Gemeinde oder in Wien beim Magistrat. Und einmal schauen, gibt es eigentlich, ist das alles genehmigt, was da steht? Ja. Vor kurzem habe ich erst wieder, hat mich eine Kollegin um Rat gefragt, ne? Die hat ein Einfamilienhaus verkauft und die sieht, da ist ein Lift drinnen, der steht dort. Ja. Er ist aber nicht genehmigt. Ja, und er findet sich im letzten Bauplan nicht drinnen. Er findet sich aber im ersten Bauplan drinnen. Ja, das heißt, die hat einen Lift, der ist da, nur jetzt findet sie halt keine Firma, die diesen Lift in Gang setzt, solange das Ganze nicht genehmigt ist. Ja, also solche Kleinigkeiten muss man einfach prüfen. Ja, es klingt witzig, also ich habe noch nie gesehen, dass ein Lift nicht genehmigt ist und dass der nicht bewilligt worden ist, ist aber so, da steht er, der Lift steht da, es gibt natürlich dann auch keine Benutzungsbewilligung etc., der Verkäufer wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ja, also solche Details muss ich schon im Bauakt einsehen, gibt es laufende Verfahren, gibt es vielleicht eine behördliche Auflage, etc. etc. Ja? Und dann natürlich die laufenden Kosten. Da kommt es darauf an, ist es Wohnungseigentum, erwerbe ich eine Bude im Wohnungseigentum, also nur einen Teil eines Hauses, oder erwerbe ich das ganze Haus. Beim Wohnungseigentum muss ich unbedingt das Nutzwertgutachten und den Wohnungseigentumsvertrag einsehen. Beides in Österreich auch beim Grundbuch, beim Bezirksgericht, gratis für jeden einsehbar. Wenn er hingeht, sonst muss er das natürlich auch kaufen, online. Betriebskostenabrechnung, wichtig, Protokolle der Hausversammlungen. Da erfährt man, was eigentlich wirklich zwischen den Zeilen, wie die Atmosphäre im Haus ist. Da habe ich auch schon mal gesehen, da lese ich das und irgendwann komme ich drauf, dass der die Wohnung verkaufen will, gerade Prozesse gegen die Hausverwaltung führt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ist natürlich vielleicht nicht das Beste. Ja. Rücklagensituation, es gibt beispielsweise Zinshäuser, die haben 300.000 Euro Rücklage. Es gibt andere Zinshäuser, die haben keine Rücklage. Da musst du viel hineinzahlen, wenn du ohne Rücklage irgendwas sanieren möchtest. Mhm. Also diese Sachen, da gibt es halt so Listen, die muss man halt abarbeiten. Ja, da braucht man eben einen Makler im besten Fall oder jemanden, der sich dort eben auskennt und wirklich weiß, welche Unterlagen nötig sind. Und da sind wir jetzt wieder bei der Bank. Die Banken wollen natürlich alles über die Immobilie wissen. Ja? Mhm. Und daher musst du einfach diese Liste einfach zusammensammeln. der Dokumente, die du dann brauchst, um zur Bank zu gehen und überhaupt einen Kredit einzureichen. Weil die finanzieren dann etwas, was sie nicht kennen, wo sie ja nicht wissen, wie sie das überhaupt bewerten sollen. Banken bewerten die Immobilie und die nehmen nicht das, was der Makler oder auch ein Bausachverständiger sagt, sondern die haben ihre eigenen Bewertungsmethoden und die errechnen dann für sich den Wert der Immobilie. Und danach richtet sich dann eben der Kredit und auch die Kredithöhe und auch die Eigenkapitalerfordernis.
Gibt es denn Fälle, in denen Verbindungen da alles richtig gemacht haben oder beziehungsweise alles falsch, jetzt abgesehen von dem Kellerbeispiel?
Ja, naja, wenn sie das Haus erworben haben, haben sie alles richtig gemacht. Also Bamberg Graz hat alles richtig gemacht, aber schon vor 50 Jahren. Und wir haben dann auch 20 Jahre oder so herum, genau weiß ich das nicht, halt das abbezahlt, ganz klar. Ja. Und wie gesagt, Mercuria Wien hat gerade eine Immobilie gekauft, das weiß ich, die wird auch alles richtig gemacht haben. Und auch selbst im MKV ist Stumbergbruck ein Vorzeigebeispiel. Bruck an der Mur ist eine Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern und dort ist eine gute, solide Mittelschulverbindung, Penalverbindung und die haben sich ein Haus gebaut. Die haben einfach ein Grundstück gekauft und sich ein Haus draufgestellt. Also das muss man mal zusammenbringen. Ja, ohne Förderungen von der Stadtgemeinde, einfach mit altären Beiträgen, mit Spenden und mit Eigenleistungen. Stubenbergbruck, schaut euch das an, das ist ein Leuchtturmprojekt des studentischen Hausbaus.
Ja, es gibt Verbindungen, die kriegen sowas gestemmt, haben zwei Yachten, um die sie sich kümmern können und es gibt Bünde, die schaffen es noch nicht mal, den Stammtisch zu organisieren.
So ist es, ja.
Das ist ein Gefälle.
Richtig, ja.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wann funktionieren denn so Modelle wie Hausbauvereine, Bausteinaktionen, Spenden oder halt interne Darlehen wirklich gut und wann wirst du zum Beispiel ganz klar davon abraten?
Die funktionieren gut, wenn du einen Bundesbruder in Funktion hast, der anerkannt und respektiert ist und sich dahinter klemmt und das zu seiner Sache macht, zu seinem Projekt macht. Ja? Und du eine Verbindung hast, die intern nicht zerstritten ist und du zumindest einen Vorstand hast, der an einem Strang zieht. Ja? Das heißt, wenn du brauchst einfach eine recht hohe Mehrheit, und da reichen halt nicht 51%. Ich kann mich erinnern, wir wollten einmal uns ein schöneres Haus kaufen, weil halt einige sagen, ja, 70er-Bude und so, das ist nicht edel genug, wir brauchen da mehr. Und wir hatten die Möglichkeit, das zu kaufen, oder wir hätten es gehabt. Und wir haben selber gesagt, ja, wir wollen aber eine Zweidrittelmehrheit haben. Und die haben wir nicht erreicht. Die einfache haben wir erreicht. Die Zweidrittelmehrheit haben wir nicht erreicht. Und damit haben wir das Projekt nicht umgesetzt. Weil wir gewusst haben, wenn mehr als ein Drittel der alten Herren das nicht mitzahlt und nicht mitträgt und die Budenumlage nicht zahlt, ja, wie soll man das dann stemmen? Nur weil 51% sich das leisten können und wollen. Ja? Mhm. Und wir sind dann da geblieben. Also du brauchst da sicherlich freiwillig erhöhte Quoren und du musst, glaube ich, einen sehr sauberen Diskussionsprozess führen. Ja? Und beginnend mit dem Briefing, was soll die neue Bude überhaupt können? Ja? Also wenn alle hinter dem Projekt stehen, dann funktioniert das schon. Ja? Wenn die Leute schon am Projekt zweifeln und an der Immobilie zweifeln, dann wird auch, dann werden auch diese ganzen Instrumente nicht funktionieren, wie Hausverein. Da möchte ich noch erweitern, man kann auch gerne eine Genossenschaft gründen. In Wien hat eine Burschenschaft, eine uralte Genossenschaft, die das Haus gebaut hat. Also das ganze Genossenschaftswesen ist aus meiner Meinung nach noch ein ungehobener Schatz. Da kann man enorm viel machen. Also
warum?
Es gibt, weil du rechtlich, das hat mir jetzt nämlich einmal ein Freund erklärt, der hat eigentlich, der wollte irgendwie so ein Versicherungsmaklerunternehmen aufmachen und hat dann eine Genossenschaft gegründet und ist dem Volksbanken, dem Delitzsch-System beigetreten. Es gibt zwei große Systeme in Österreich. Eine sind die Volksbanken und Schulze-Delitzsch und das zweite ist Raiffeisen und Raiffeisen. Ne? Und er ist eben da zu Schulze-Delitzsch gegangen und das sind ganz spannende auch Netzwerke und auch steuerliche Möglichkeiten, rechtliche Möglichkeiten, die man da durchaus nützen kann. Ja? Und man kann natürlich alte Herren hier, die können ihre Gelder über Genossenschaftsanteile einbringen. Und du hast einen Genossenschaftsverband, der das sehr, sehr streng prüft. Ja, also genauso auch die Raiffeisenbanken, ja, die prüfen sich untereinander irrsinnig streng, weil sie wissen, wenn eine Raiffeisenbank pleite geht, zahlen die anderen dafür, ja, was jetzt Banken betrifft. Ja. Und also du hast eigentlich deinen Rechnungsprüfer schon vordefiniert und die prüfen relativ streng, was ich so höre und sehe. Ja. Das jetzt nur zum, und es hat irgendwie, es gibt mehr Genossenschaften, als wir glauben. Und beispielsweise ist AKM, ja, die Künstler, die Musiker, ja, das ist eine Genossenschaft, die Rechte verwaltet. Presseagentur APA in Österreich ist eine Genossenschaft. Dann gibt es verschiedene Einkaufsgenossenschaften, Verkaufsgenossenschaften etc. etc. Banken, Versicherungen. Also das ist durchaus Baufirmen natürlich, die Baugenossenschaft nicht zu vergessen. Also das ist durchaus ein interessantes Instrument, das ich sehr empfehle, sich genauer zu betrachten. Und zur Gründung ist relativ billig. Ja? Und das andere ist natürlich, dass man einfach eine Kommanditgesellschaft macht, eine offene, eine OG oder auch eine GmbH, warum auch nicht. Wobei GmbH, das zahlt sich natürlich nur aus, wenn das ganze Projekt ein bisschen größer ist und da auch eine Zukunftsvision besteht. Aber der Hausverein ist natürlich gratis und wenn man jetzt mit Vorsteuer und Umsatzsteuer, also das sind auch Sachen, da soll dann im Detail auch der Steuerberater befragt werden, wie man das stemmt. Also wenn ich nur im Hauseigentum eine Bude kaufe, weiß nicht, 120 Euro Quadratmeter oder 200 Quadratmeter, dann denke ich, wird ein Budenverein auch reichen. Da muss ich nicht eine Aktiengesellschaft gründen. Aber wenn das schon ein größeres Haus ist und ich da schon vielleicht 2 Millionen finanziere, dann muss man schon steuerlich das sich genauer anschauen. Oder in Linz hat vor einigen Jahren auch eine CV-Verbindung in ein Haus quasi auf der grünen Wiese gebaut. Ganz modern. Da muss ich mir natürlich überlegen, wie sie das machen und wie sie das finanzieren. Und da geht es um Abschreibungen etc. etc. Da kann es Sinn machen, dass zum Beispiel eine Errichtungs- GmbH das baut und dann an die Altherrenschaft vermietet, was auch immer. Ja, kann auch eine gemeinnützige GmbH sein. Also da muss man halt ein bisschen tüfteln und ein bisschen schauen, was Sinn macht. Ja.
Interessant. Ich meine, das ist halt ein sehr, sehr komplexes Feld halt auch, ne? Also,
ja.
In dem du dich da halt also auch bewegst. Man sieht ja, je größer das Investment wird, umso geringer sollte halt auch das Experiment dahinter stehen, was man da durchführt und auch keine voreiligen oder zu schnellen Entscheidungen treffen. Wir haben es ja mit der Kellerverbindung ja gerade am Anfang Sendung ja gehört.
Ja.
Dass man dann darf man am Ende gar nichts. Klar kann man sich da drin treffen und mal die eine oder andere Kneipe schlagen, aber für den Kredit lohnt es sich nicht und dann auch noch Steuerschulden und so weiter. Das sollte ja dann auch außen vor sein. Welche Finanzierungslösungen haben dich denn jetzt bis jetzt am meisten überrascht, weil sie entweder ziemlich genial oder aber auch voll verrückt waren?
Also die Finanzierungslösungen, also Finanzierungs. Naja, einerseits das mit der Genossenschaft. Ja. Ansonsten ist das meistens, also da sehe ich wenig Kreativität. Das ist meistens ein Altherrenverein und die alten Herren zahlen ein bisschen was ein. Da sehe ich wenig Kreativität. Ich glaube, da geht noch mehr. Also ein Modell aus meiner Sicht wäre das Bauherrenmodell. Ich kann es, wie gesagt, jetzt immer nur für Österreich erklären. Die deutschen Vorschriften kenne ich natürlich nicht. Aber das Bauherrenmodell, glaube ich, wäre für viele Verbindungen interessant, weil das beruht im Prinzip darauf, dass etwas saniert, gebaut etc. wird und in der Bauphase natürlich Verluste entstehen. Und alte Herren, die ein hohes Einkommen beziehen, können diese Verluste dann im Prinzip mit ihrer Einkommensteuer gegenrechnen. Und dieses Modell läuft so 20 Jahre. Und in diesen, ich sage es jetzt bitte nur sehr vereinfacht, da muss ein Steuerberater das im Detail erklären, rechnet sich eigentlich für die schon die Immobilie über ihre Verlustabschreibungen. Ja? Mhm. Und danach haben sie eben eine Immobilie. Und da müsste man halt das geht dann meistens über GmbH oder über KG, und da müsste halt die Altherrenschaft auch als Teilhaber drinnen sein, dass sie dann halt auch was mitreden kann. Und das muss halt vertraglich abgesichert sein, dass diese alten Herren dann, die ihren Profit ja schon über die Abschreibungen haben und über die Verlustüberträge, dass die dann halt stückweise diese Immobilie auch wieder gegen Rendite, überhaupt kein Thema, an die Verbindung und an die Altherrenschaft dann eben stückweise verkaufen. Ja, und das nicht in fremde Hände gerät und schon gar keine Mehrheit in fremde Hände gerät. Das kann man aber vertraglich absichern. Also das fehlt mir noch, weil leider da die alten Herren und generell die Studentenverbindungen in einen Modus verfallen, wo Denken irgendwie verboten ist oder scheint. Ja, also da geht, wir haben es ja in der ersten Serie unserer Reihe gesagt, welche irrsinnigen Summen kann man dort nachhören, jährlich an Mitgliedsbeiträgen eingehen. Ja, also es in Summe, also insgesamt fließen Millionenbeträge jährlich durch die Hände der Altherrenkassiere und es ist wenig Fantasie da, dieses Geld nachhaltig und gut für sich arbeiten zu lassen. Und das ist traurig. Da ist irgendwie eine vereinsimmanente Dummheit oder Feigheit. Ich weiß es nicht.
Ich habe aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die finanzielle Intelligenz, also vielleicht ist Intelligenz, das ist ja so ein neuer Begriff, dass man davon spricht. Es ist ja erlernbar, es ist ja Fachwissen, was man sich aneignen kann. Aber das ist halt gerade nicht sehr stark verbreitet. Das ist ja das auch, was Robert Kiyosaki in Rich Dad Poor Dad ja auch sagt, dass gerade die Jungs mit Doktortitel und akademischem Grad nicht unbedingt die höchste finanzielle Intelligenz halt haben, was Investments betrifft, weil es nämlich nicht heißt, nur weil du halt die Uni mit einem guten Notendurchschnitt abgeschlossen hast, dass du auch im richtigen Leben halt auch fit bist. Und das schlägt sich ja, wenn man jetzt deinen Aussagen ja auch folgt, vor allem in den Altherrenschaften oder in den Vorständen, je nachdem, welche Rechtsstruktur da im Hintergrund ist, der Verbindungen ja auch wieder nieder. Ne? Also und was kann man denn eigentlich machen, dass man dieses Wissen, dieses Fehlwissen kompensiert, dass man das mal ein bisschen breiter trägt?
Also naja, abgesehen von dem Podcast. Ganz hier. Einfach. Ja, nein, das wollte ich gerade sagen. Gute Podcasts produzieren. Man muss einfach diese Diskussion anstoßen und diese Themen hinaustragen und den Leuten einfach sagen, dass es einfach einfacher ist und logischer ist und sinnvoller ist, als manche glauben. Das hat mich wirklich schockiert und geärgert, eine Diskussion, ich will jetzt nicht sagen wo, eines Arztes, ja, eines sehr erfolgreichen Arztes, der auch klar gesagt hat, er ist quasi privat über Immobilien reich geworden. Ja, dazu hat er sich bekannt. Aber er hat sich massiv dagegen ausgesprochen, dass die Verbindung noch eine zusätzliche Anlegerwohnung kauft, weil wir sind ja kein Betrieb. Ja, das heißt, dieses Geheimrezept, dass er für sich privat genutzt hat. Und der hat mir erklärt, er ist ja Arzt, er kennt sich ja mit Immobilien aus. Ja? Wo ich mir gedacht habe, naja. Ne? Und wobei das eigentlich stimmt, weil er es privat ja bestens gelöst hat. Und der spricht sich aber dagegen aus, dass auch die Verbindung sich finanziell absichert. Ja? Na, er zahlt eh seinen Mitgliedsbeitrag, das stimmt auch. Er ist vielleicht auch bereit, eine Spende zu zahlen, aber dass in Zukunft eine so große Anzahl von alten Herren eben nicht mehr einen hohen Mitgliedsbeitrag zahlen werden können, weil wir demografische Umwälzungen haben, das wollte er nicht zur Kenntnis nehmen und dass wir hier vorbauen wollen. Ich habe aber auch eine kleine Liste gemacht, weil bei diesen Dingen kommt immer wieder hinein, naja, wer haftet dafür? Ja? Und das Problem ist, dass natürlich irgendwie die vor allem die Philister-Seniores und die quasi Vereinsvorstände da immer irgendwie so ein Haftungsthema im Hinterkopf haben.
Und ja, ich auch bei jeder Sache.
Ja, aber ich sehe das so nicht. Und ich habe mir da eine Liste gemacht, wie ich vorgehen würde, wenn ich Philister-Senior wäre und im Raum steht, kaufen wir uns eine Bude. Ja, und das möchte ich jetzt einmal kurz vortragen. Also erstens einmal, was steht, ich würde einmal die Statuten ausheben, die bei der Vereinsbehörde hinterlegt sind. Ja? Weil es kann sein, dass eigentlich irgendwann einmal was reformiert worden ist oder geändert worden ist, aber nie zur Vereinsbehörde getragen wurde. Also was steht wirklich in den Statuten, was steht in der GO, vor allem welche Quoren sind erforderlich für welche Beschlüsse. Ja, erstens. Zweitens, immer genau dokumentieren, wann welches Gremium welchen Beschluss im genauen Wortlaut gefasst hat. Ja, ich würde mir den Beschluss des aktuell bei der Vereinsbehörde eingemeldeten Vereinsvorstandes schriftlich bestätigen lassen von den anwesenden Vereinsvorstandsmitgliedern. Das heißt, wenn der Vereinsvorstand, Vorstand jetzt einmal nur, einstimmig beschließt, eine Bude möglicherweise, wenn es passt, anzuschaffen, dann würde das mir wirklich dieses Protokoll von jedem einzelnen Mitglied unterschreiben lassen, mit Datum, mit Ort, dass klar ist, dass dieser Beschluss ordnungsgemäß laut Statuten gefasst wurde. Ich würde mir beschließen, ich würde mir vom Kassier bestätigen lassen, schriftlich, welche Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen hatte die Verbindung in den letzten 10 Jahren. Und ich würde mir vom Standesführer bestätigen lassen, die aktuelle Mitgliederzahl und die aktuelle Zahl an zahlenden alten Herren. Ja? Und natürlich, der Vereinsvorstand kann das in der Regel natürlich nicht alleine beschließen. Es muss auch klar sein, mit welchem Quorum die Jahreshauptversammlung einen Ankauf eventuell beschließen darf. Ja? Und wenn ich das einmal, vielleicht auch unter Zuhilfenahme eines Juristen, wenn es Unklarheiten gibt, wenn das einmal klar ist und wenn der Vereinsvorstand hier keinen Fehler gemacht hat, kann ich mir eine Haftung, aber da bin ich jetzt kein Jurist, eigentlich nicht vorstellen. Das heißt, ich gebe Geld, also wenn daraus, es muss natürlich klar sein, dass sich dann diese Ratenzahlungen, dass die von den jährlichen Einnahmen zu bestreiten sind. Also wenn ich im Jahr beispielsweise, ich weiß es nicht, 30.000 Euro Kredit zurückzahle und ich habe nur 20.000 Euro Einnahmen, dann kann das nicht ausgehen. Und dann wird es natürlich einmal zu einer Haftungsfrage kommen. Wenn ich aber sage, ich muss im Jahr 30.000 Euro Kredit zurückzahlen, ich habe aber 70.000 Euro Einnahmen pro Jahr, ja, dann wird sich das wohl ausgehen. Und dann kann einem Vereinsvorstand sicherlich keine Schuld angelastet werden, hier fahrlässig gehandelt zu haben. Ja?
Ja, das ist ja auch so nach deutschen Vereins. Also ich bin kein Jurist, das ist auch keine offizielle Beratung hier, das habe ich
ja richtig, nicht. Völlig
aber
klar, ja.
Also so wie ich das aber mitbekommen habe, ist es halt so, dass, weil ich mich ja auch im Thema Haftung ja selber als Vorstand informiert habe, ist es halt, vor allem wenn es ehrenamtliche Vorstandsmitglieder sind, dann gibt es nochmal eine ganz andere Haftungsgrenze und auch, sagen wir mal, so, dass es kritisch wird. Erst wenn es wirklich vorsätzlich und mit krimineller Intention halt geplant worden ist, dann machst du dich strafbar. Wenn aber jetzt hier dem, weiß ich nicht, 70 Jahre alten Hans-Jürgen ein Fehler passiert, weil er auch sich rechtlich nicht auskennt mit der ganzen Geschichte, ist es so, dass das Risiko der Haftung anscheinend ja nicht dann so groß ist und auch schnell nachgewiesen werden kann, dass da nicht böse gehandelt worden ist. Und jetzt nicht als Tipp, dass man das dann immer sagt, so, das wusste ich ja nicht und ich mache das ja hier ehrenamtlich und dann den Bund in die Kacke reiten, das nicht, aber das ist, glaube ich, aber auch nochmal wichtig halt zu erwähnen. Lass uns auch noch kurz zum letzten Hauptthema kommen und zwar noch ein paar Risiken beim Immobilienkauf. Die bestehen ja auch. Wir haben es ja am Anfang gehört mit der Verbindung, die sich den Keller mit viel Glück und Freude gekauft hat und dann die böse Überraschung erlebt hat. Wenn du auf die letzten Jahre schaust, was waren die häufigsten finanziellen oder baulichen Fehler, die du erlebt hast?
Naja, einfach erstens einmal, dass man den Status quo nicht ausreichend analysiert hat. Dass man einfach ignoriert hat eine Bauvorschrift. Das heißt, wenn du massiv etwas umbauen willst, dann musst du dich auch erkundigen, ob du das auch darfst. Ja? Und das ist nicht so schwierig, denn die Bauordnungen in Österreich sind Landessache. Das heißt, jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung. Das heißt, du brauchst einen Experten aus dem Bundesland, wo eben deine Bude steht, beziehungsweise wo du was kaufen willst. Du musst einfach alle Unterlagen da haben und du musst mit Handwerkern das Haus begutachten. Nicht nur irgendwelche Juristen und Leute, die vorgeben, etwas zu können, sondern auch mit Leuten, die das auch gemacht haben. Ja? Ich kann ja nicht sagen, dass ein Diplom-Ingenieur nicht weiß, wie man eine Elektroleitung installiert. Die wissen das meistens, aber das ist keine Garantie. Ja? Und der Notar, der viele, viele Verträge unterschrieben hat und vielleicht auch selbst Immobilien besitzt, weiß eventuell nicht, wie man einen Keller saniert. Ja? Mhm. Und das sind einfach wesentliche Dinge. Und die wissen dann auch oft nicht, was es kostet. Was kostet es, wenn du aufstocken willst, aber die Statik verstärken musst. Ja? Das heißt, du darfst zwei Stöcke draufsetzen, aber das Gebäude darunter hält das Gewicht nicht aus. Das ist ja kein Problem, deswegen kann ich das ja trotzdem machen, aber ich muss die Statik verstärken und das kostet Geld. Ja? Mhm. Ich muss, wenn ich einen Lift baue, also wenn ich zum Beispiel ein Dachgeschoss ausbaue, muss ich in Wien, bin ich verpflichtet, einen Lift zu bauen. Ja? Das muss ich wissen, da kann ich nicht sagen, ich brauche keinen Lift, weil meine Aktiven, die gehen zu Fuß in den dritten Stock, weil es sind nur drei Stockwerke, und ich muss den Lift dann auch in den Keller hinunterführen. Ja, klingt absurd, ist aber so. Und der Lift in den Keller ist natürlich richtig teuer. Ja, ist aber Vorschrift. Das heißt, wenn du keinen Lift hast und ausbaust, kannst du einmal 100.000 Euro für einen Lift reservieren. Ja, und das ist einfach Bauwissen, dass du mit einem Bauexperten, vielleicht auch einem Architekten, der das schon länger gemacht hast, einfach abklären musst. Das heißt, du musst einmal analysieren. Also das Erste auch bitte immer auch ein Briefing, was soll die Bude können, was muss die Bude können. Ja, und das wollte ich vorher noch sagen. Und auch einen Fahrplan, dass ich einfach Grundsatzbeschlüsse mache, dass ich sage, was sind die nächsten Schritte. Ja, zuerst einmal die Abfolge, wollen wir eine neue Bude oder wollen wir nicht eine neue Bude? Weil wenn es dafür zum Beispiel keine Zweidrittelmehrheit gibt, dann kannst du das Ganze eigentlich vergessen. Ja, wenn schon einmal mehr als ein Drittel sagt, wir wollen gar keine neue Bude, dann kannst du es vergessen. Das Zweite ist, dass du die Experten aussuchst, die dann eben schnell zur Stelle sind und dass es auch klar ist, dass du notfalls auch für ein kleines Gutachten ein Geld ausgeben kannst und musst. Ja, weil wenn du zum Beispiel nicht weißt, ob die Statik das aushält und du sagst, okay, ich kaufe das aber nur, wenn ich das ausbauen kann, dann musst du halt vielleicht eine Statiker beiziehen. Ja? Oder du hast irgendeine juristisch schwierige Situation, dann musst du einen Juristen beiziehen und die wollen interessanterweise meistens Geld haben. Und es ist nicht immer ein Bundesbruder der beste Experte. Wenn es den in der Verbindung nicht gibt, bitte, dann muss Geld ausgegeben werden und dann musst du halt mit einem Baumeister oder mit einem Gutachter dorthin gehen und der schaut sich das an. Oder wenn es selten, dass es in einer Verbindung keine Juristen gibt, aber wenn, oder wenn man sagt, der ist auf was ganz was anderes spezialisiert, ja, dann musst du einen Immobilienjuristen beauftragen und der schaut da halt schnell irgendwas durch. Ja, das muss der Verbindung klar sein, dass da vielleicht 10.000 Euro, das wäre schon sehr viel, muss ich dazu sagen, aber in der Regel, sage ich mal, 1.000 Euro in einen Berater freihändig vom Projektleiter Philister Senior investiert werden darf, weil eben schnell festgestellt werden können muss, ist es überhaupt möglich oder nicht.
Ja, absolut.
Das heißt, ein gewisser Plan und dass ich sage, okay, zuerst einmal grundsätzlich, ja, ich will eine Bude, dann was darf die Bude kosten, was können wir uns überhaupt leisten, was soll die Bude können und dann muss ich eine Kommission oder eine Person einsetzen, die das auch dann schnell realisieren kann. Ja, ich kann nicht 10 Monate auf die nächste Jahreshauptversammlung, auf den nächsten CC warten, bis dort alle Beschlüsse sind. Und dann kommt noch wer auf die Idee, dass man das verschirmt. So lange warten Immobilien in der Regel nicht.
Das muss schnell gehen.
Das muss schnell gehen. Da muss ich in 3 Wochen die Entscheidung gefällt haben. Kaufe ich es oder kaufe ich nicht? Kaufe ich es nicht? Und dann brauche ich auch ein richtiges Formular für ein Kaufangebot, das mich absichert und das mich in eine gute Position bringt, dann müssen in 3 Wochen die Unterlagen analysiert werden. Das ist nicht schwierig, das geht, außer es kommen irgendwelche Probleme, die man klären muss, aber in der Regel ist das relativ schnell geklärt und dann muss ich das durchziehen. Ja? Mhm.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn, Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, spannend. Dann lass uns doch noch zum Schluss noch ein letztes Thema besprechen, beziehungsweise eine Sache, und zwar so Themen wie Brandschutz, Denkmalschutz oder halt auch die neuen energetischen Sanierungsregeln, die so ab 2025 in der EU ja auch EU-weit gelten. Was bedeutet das konkret für Verbindungen?
Naja, also Brandschutz ist meistens eh geklärt, wenn das Haus schon steht. Das ist eine Sache für Experten. Ja? Mhm. Da muss man die Bauordnung kennen. Also da ist die Frage, ob das ein Thema ist. Ein Thema wird es immer, wenn ich umbaue oder neu baue. Ja? Denkmalschutz ist natürlich eine mega Sache. Ich meine, es sind ja die wenigsten unter Denkmalschutz. Dann muss ich, also ich rede jetzt wieder von Österreich, klären, was genau steht unter Denkmalschutz. Da gibt meistens ist das auch im Grundbuch ersichtlich.
Die Fassade zum Beispiel, ne? Oder
naja, richtig. Wenn nur die Fassade ist, kannst du innen ja lustig ausbauen. Ja? Wenn das ganze Haus oder oft das Stiegenhaus oder was weiß ich was weiß, oder nur ein Saal, weil der so tolle Deckenfresken hat, ja, dann muss dir klar sein, dass Denkmalschutz immer ein Problem ist, weil das kostet sehr viel Geld und da redet dann eben das Denkmalamt mit und macht dir Vorschriften, die das Denkmalamt aber nicht bezahlt. Ja? Mhm. Das heißt, du hast eventuell viel höhere Sanierungs- und Erhaltungskosten als bei einem Haus ohne Denkmalschutz. In Deutschland gibt es auch dafür eine Förderung. Das ist manchmal für Investoren interessant, wenn Denkmalschutz ist. Die können da irgendwas optimieren. In Österreich hast du keine Vorteile. Mir hat auch einmal ein Deutscher erklärt, ja, er kauft auch in Deutschland, in Österreich gern denkmalgeschützte Objekte, weil das hilft ihm in Deutschland immer noch. Das ist eine Frage für Steuerberater. Und also Denkmalschutz, da müssen die Alarmglocken klingeln. Da muss man klären, wie man damit umgeht. Ja. Wenn es nur die Fassade ist und man sagt, man gönnt sich die schöne Fassade, weil man in einem schönen Haus wohnen will, ja, dann ist es eh okay und sehr schön. Ja. Und die energetischen Sanierungsregeln sind dann sehr, sehr wichtig, wenn man nur Anteilseigentum hat, weil dann ist eben eine Hausgemeinschaft, die das beschließt oder beschließen muss. Wenn ich das Haus zu 100% besitze, dann und die Bank mir das trotzdem finanziert, obwohl die Energetik sehr schlecht ist, dann, ja, also dann hat man sicher mehr Möglichkeiten, wenn man 100% Eigentümer ist. Aber es muss einem klar sein, all along wird sich der Gesetzgeber Bösartigkeiten ausdenken gegen Immobilienbesitzer, die ihr Haus nicht wärmegedämmt haben. Das befürchte ich so. Oder die noch eine Ölheizung haben oder die sonst. Also da muss man dann, das muss man individuell entscheiden und beachten. Wie gesagt, solange dir alles gehört, hast du da sicher mehr Möglichkeiten, das zu lösen. Wenn du in einer Hausgemeinschaft bist und einen Minderheitenanteil hast, musst du dem mehr Beachtung schenken und eben eine gewisse Liquiditätsreserve dann eben noch zurückhalten oder dir zu überlegen, wie du damit umgehst. Also es geht immer um Heizung, wie wird geheizt und wie ist gedämmt. Das sind eigentlich die Hauptfragen derzeit.
Das sind, ja, da frage ich mich halt auch, wie der Gesetzgeber da auch in den nächsten Jahren wieder weitergehen. Aber wir haben ja zum Glück momentan keine rot-grüne Regierung. Da können wir da wenigstens erwarten, dass da jetzt nicht solche Heizungsgesetze wieder auf den Weg gebracht werden.
Es ist leider so, dass was der ganze Klimaschutz betrifft, das ist ein kompletter Wahnsinn aus meiner Sicht. Der ist allerdings, und das ist ein Problem, ein zunehmendes Problem der Politik generell, so verzahnt und bereits so verknüpft. Da gibt es EU-Vorschriften, da gibt es Vorschriften, die ins Bankwesen hineingehen, da gibt es Finanzierungsvorschriften, da gibt es Bauvorschriften. Also dieser Pilz ist so, oder dieses Geschwür ist so gut eingesetzt worden, dass es auf unterschiedlichsten Ebenen wächst. Und auch wenn im Moment keine Grünen an der Regierung sind, das ist ja schon einmal immer gut. Das ist schon immer gut, aber da muss man wirklich rauskommen, ja.
Ja, definitiv. Achim, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort wieder, mein Lieber. Vielen Dank auch, dass du uns heute wieder wichtige Einblicke gegeben hast, auf die man achten soll, vor allem wenn man da einen Hauskauf tätigt. Wie kriegt man das hin und welche Risiken bestehen da? Ja, wir haben ja jetzt auch wieder hier gerade vor allem die Dämmung und das Dach mitbekommen, die Heizung. Das sind diese Punkte, gerade bei Verbindungshäusern, die meistens sehr alte Gebäude sind, ist die Dämmung kein Thema gewesen beim Bau. Dass ihr da draußen das verinnerlicht. Geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss und Servus aus Wien.